BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, heute nämlich nicht der Podcast, sondern der Newscast. Wir haben ein neues Format und dazu möchte ich recht herzlich unseren neuen Moderator begrüßen. Moin Carsten.
Hallo Andreas.
Carsten Bange macht jetzt nämlich mit uns einmal im Monat den Newscast. Was hat man sich darunter vorzustellen? Wir werden verschiedene News aus der BI und Data Warehousing Branche hier diskutieren, vorstellen, verschiedene Dinge, dann unsere Meinung dazu geben und was wir so denken. Carsten, was erwartet uns denn so in dem Format? Was denkst du denn? Was erhoffst du dir denn davon, wenn wir es hier einmal im Monat unseren Newscast machen?
Ja, ich glaube, die Leute können erwarten, dass wir natürlich nur eine Auswahl an News präsentieren können. Das heißt, wir nehmen das, was wir spannend fanden, ganz rein subjektiv und können aber bestimmt auch noch ein bisschen dazu kommentieren. Und da, glaube ich, können wir so ein bisschen was Interessantes liefern, denn das soll es ja vor allem sein, interessant für die Zuhörer.
Ja, eben, ne? Und da haben wir gesagt, aus den Bereichen Reporting, Controlling, Data Analytics. Also wir decken alles ab, was wir in irgendeiner Form spannend finden und irgendwie einordnen wollen. Das Schöne ist, es gibt uns auch Gelegenheit, darüber einmal im Monat uns auszutauschen, was wir vorher auch gemacht haben. Und jetzt haben wir gesagt, Mensch, wir sind ja im digitalen Zeitalter. Da können wir es ja auch direkt live in so einem Podcast machen.
Absolut. Also die Idee
ist... Ja, aber jetzt Newscast heißt, haben wir gelernt.
Genau. Ja, also ich meine, ist mal was Neues. Wir probieren es sicherlich, dass heute das erste Mal auch nicht top laufen, aber die Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer werden es uns vielleicht verzeihen. Vielleicht sollen wir kurz was zum Format sagen, Andreas, wie wir uns das gedacht haben.
Stimmt, du hast ja schon gesagt, Zuschauer, ne? Wir machen ja zwei Dinge. Es gibt das ja einmal zum Podcast und wer uns gerne dabei sehen möchte, der kann das tun. Es wird nämlich diese Folge dann auch auf YouTube sein und dort sieht man dann auch unsere Kamerabilder und wie wir uns hier unterhalten. Die nächste Ausbaustufe könnte dann sein, dass wir dann auch sagen, wir streamen demnächst live. Bedeutet, dass wir dann hier direkt die Themen besprechen und dann wäre auch noch die Möglichkeit für die Zuhörer, dass sie uns live dann Fragen stellen, Meinungen äußern etc. Aber das als Ausbaustufe. Carsten und ich sagen ja immer Prototyping first. Wir fangen jetzt an, hier einfach mal Prototypen zu machen und halten uns selber an unser Credo und bauen das nach und nach aus.
Genau. Vielleicht ergänzend noch zu erwähnen, es gibt auch eine Webseite dazu und dazu haben wir eine Kooperation mit dem BI Scout, der Webseite BI Scout gemacht. Das heißt, da gibt's dann quasi das nochmal zum Nachlesen und ganz wichtig natürlich dann auch Links zu den verschiedenen Seiten, Events, was auch immer wir hier erwähnen, denn das können wir natürlich hier auf der Tonspur nicht so gut rüberbringen.
Genau, und wer jetzt ganz große Angst hat und sagt, Mensch, ich habe mich aber so gewöhnt, dass ich meine BI or Die Folgen viermal im Monat höre, keine Angst, die wird es trotzdem geben, die vier Folgen. Es gibt jetzt immer eine zusätzliche Newscast-Folge, die wird immer am ersten Freitag im Monat dann erscheinen und dann den letzten Monat einem so einen Rahmen geben, nach dem Motto, was wir so erlebt haben, was wir so sehen, was wir hier besprechen wollen und immer einen Ausblick geben, was ist denn so im kommenden Monat. Und wir haben uns vorgenommen, wir machen immer 5 Top-News, die wir gerne zusammen besprechen wollen. Ich gehe die 5 Top-News einfach mal durch, damit man weiß, über was reden wir denn heute. Also Top-News Nummer 1 war für uns, Corporate Planning kauft Highchart. Nummer 2 war Exazoll IPO, erster Börsengang des Jahres, muss man mal erwähnen. Dann 3, natürlich komme ich drumherum, es gab zwei hervorragende Konferenzen. Einmal die Digital Finance und Controlling von der BARC durchgeführt. Und einmal SAP-Daten besser nutzen, da wirst du einen Einblick geben. Mhm. Dann habe ich, also trotzdem als Top-News, weil es halt so aktuell ist, es gibt von TensorFlow eine Library, die man runterladen kann, um zu erkennen, ob jemand eine Maske trägt oder nicht, also so Gesichtserkennung. Da wollen wir kurz drüber sprechen. Und zum Schluss hast du gesagt, Mensch, bevor es nicht mehr aktuell ist, die Corona-Studie. Ne? Was ist denn da so noch Erkenntnisse und was sind so Geschichten? Das sind unsere 5 Top-News. Zum Schluss geben wir noch einen kurzen Ausblick, was wir sonst noch als News gesehen haben. Und da gibt es dann dementsprechende Links und die Geschichten dann auf der Seite vom BI Scout. Und da kann man sich das alles nochmal selber durchlesen. Aber das sind unsere 5 Themen. Gut, Carsten, fangen wir an.
Genau.
Corporate Planning kauft Highchart.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ja, spannend. Also erstmal natürlich, Corporate Planning ist ja jetzt seit über einem Jahr in den Händen eines Finanzinvestors. Das war ja im Rahmen der Nachfolge von Peter Sinn, der die Firma ja mal gegründet hat. Ist einer der führenden Anbieter im Bereich der Planungssoftware in Deutschland und in einem bestimmten Segment, mich vor allem so, sagen wir mal so, der kleineren, mittelgroßen Szenarien, also Unternehmen oder Bereiche in Unternehmen, sicherlich auch der Marktführer mit mehreren tausend Kunden. Und die Nachricht war insofern spannend. Ich glaube, zum Highchart selber kannst du noch viel mehr sagen, aber es war insofern spannend, weil sie auch gleich gesagt haben, das ist auch für uns eben für das Thema Reporting wichtig, dass wir hier eine neue technische Plattform bekommen. Das heißt, es geht also nicht nur um die Zukunft einer kleinen Bibliothek, sondern eigentlich der Neustart von Reporting im Corporate Planning Werkzeug, was momentan eben mit ein paar eigenen Fähigkeiten versehen ist, aber vor allem auch auf die Partnerschaft mit Qlik setzt, die nach meiner Meinung aber vor allem auch weitergeführt werden wird, weil es erstmals quasi um etwas eingeschränktere interne Möglichkeiten geht. Aber Highchart, Andreas, da kannst du mehr zu sagen, ne?
Ja, ich kenne Highchart ja, sage ich mal, schon 100 Jahre gefühlt. Also Highchart, muss man sagen, versteht das, ne? Ich glaube, es ist noch ein bisschen an Hichert auch angelehnt, damit man das HI wiedererkennt. Das ist eine IBCS-Software. IBCS, das sind die Standards, die international gelten sollen für Reporting. Und da hat man sich gesagt, ey, wir machen da mal ein Programm, ein Add-on. Und das hat jetzt Corporate Planning gekauft und erhofft sich davon, die Standards zu haben. Ganz spannender Nebensatz, den wir dazu gelesen haben, war ja, dass jetzt Corporate Planning, ne, der erste voll integrierte Anbieter von IBCS ist, ne? Und da bin ich ja gestolpert.
Stimmt das
denn gedacht, überhaupt? Moment, ja, also was bedeutet eigentlich voll integrierter Ansatz? Also wir kennen ja alle jetzt die SAC, sage ich jetzt einfach mal. Also die SAC, die SAP Cloud for Analytics, ne, da ist ja definitiv aus meiner Sicht dieser IBCS-Standard drin. Also es war so das, wie ich das wahrnehme, wo ich gedacht habe, da sind ja ganz viele Grafikelemente schon mit dabei und so weiter und so fort. Deswegen wunderte mich die Meldung. Ist es vielleicht auf Planung bezogen?
Ich weiß es auch nicht. Also wir sehen es natürlich auch bei anderen Softwareanbietern und du hast gesagt, SAP ist da sicherlich sehr, sehr stark. Finde ich auch interessant, dass sie es so stark pushen. Aber insofern das mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, diese Aussage.
Genau, also vielleicht ist es auch die Werbeaussage oder so. Ich weiß es auch nicht, aber in dem Umfeld muss man schon mal sagen. Spannend finde ich, welche Entwicklung es genommen hat, ne? Also wenn ich jetzt mal 10 Jahre zurückdenke, 15 Jahre, ne, als Rolf Fischer durch die Lande gezogen ist und jetzt werden schon Softwareanbieter, die sich da wirklich mit aus Herz da reingefuchst haben, werden jetzt schon gekauft von größeren Anbietern, die das integrieren, finde ich schon ziemlich erstaunlich, welche Wendung und welche Bedeutung so Datenvisualisierung wirklich genommen hat. Finde ich wirklich gut.
Absolut. Also eigentlich eine gute Nachricht.
Ja, eben, ne? Also die Leute beschäftigen sich damit. Mhm. Gut, so viel dazu. Hast du da noch was, wo du sagst, Mensch, das wird auch so wirklich den Markt ändern, das ist ein Gamechanger, oder hängt das ein bisschen mit unserer Profession zusammen, dass wir beide ja immer sehr nah an diesem Information Design sind, dass wir es als Top-News sehen?
Genau. Nein, ist natürlich schon einer der interessanten lokalen Anbieter, Corporate Planning, und dass da jetzt so M&A-Aktivitäten gestartet werden, und der finde ich grundsätzlich interessant. Ich glaube auch nicht, dass die letzte M&A-Aktivität war, denn wie so üblich verfolgen ja dann die Finanzinvestoren so eine Buy-and-Build-Strategie, das heißt, sie kaufen dann zu dem ersten Anbieter, der dann die Plattform quasi liefert. Also insofern durchaus spannend.
Gut, kommen wir zu Top News 2. Erster Börsengang des Jahres, Carsten. Erster Börsengang des Jahres.
Das hat mich, ich konnte es ja kaum fassen. Ich auch kaum. Also Exasol ist unser Thema. Kennen vielleicht nicht alle. Exasol baut eine analytische Datenbank, so nennen wir das. Das ist also eine Datenbank, die speziell für den Einsatzzweck Analytics, also alles, was Berichtswesen, aber vor allem Datenanalyse betrifft, gebaut wurde. Ist ein deutsches Unternehmen aus Nürnberg und schon sehr, sehr lange im Markt. Und was eigentlich vor allem überrascht, ist jetzt der Zeitpunkt dieses Jahr Börsenganges und damit ja auch einer Finanzierung des Unternehmens. Denn die Technologie gibt schon sehr, sehr lange, also über 10 Jahre, und war schon immer super. Also uns hat das wirklich immer schon sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten eigentlich in Deutschland hier im Bereich der analytischen Datenbanken eine wettbewerbsfähige Technologie. Und warum das jetzt erst kommt, ist ja natürlich jetzt die spannende Frage. Aber es war halt leider so, dass im Gesellschafterkreis man sich da nie einig war. Das heißt, der Gründer, der ursprüngliche, der dann irgendwann auch nicht mehr aktiv war im Unternehmen, war aber eben weiterhin Gesellschafter. Und dadurch hat man letztendlich gesehen, dass sich die scheinbar irgendwo gegenseitig blockiert haben. Und jetzt bin ich zum einen super froh, dass jetzt es endlich vorangehen kann. Immerhin über 40 Millionen Euro, glaube ich, aus diesem Erlös fließen ins Unternehmen, damit also auch für Marketing, Vertrieb, Software nutzbar. Und mich freut es auch persönlich für die beiden, die da das Ruder seit langem in der Hand haben, Aaron Ault und Matthias Golombek, dass sie jetzt endlich mal können und auch wirklich Gas geben können, denn sie hatten eigentlich quasi immer mit angezogener Handbremse, weil es eben nie Kapital gab. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage ist, wie das aktuelle Marktumfeld für die natürlich aussieht. Das heißt, vor 5 Jahren hätte man das auch schon machen können und hätte wahrscheinlich eine ganz andere Position auf der Welt erreichen können als jetzt, wo natürlich auch so Cloud-Anbieter wie Amazon, wie Google, wie Microsoft natürlich auch sehr, sehr viel Gas geben in dem Datenbankmarkt. Also insofern ist es sicherlich wettbewerbsfähiger geworden. Nichtsdestotrotz ist eine super Technologie und ist natürlich auch mal schön, wenn mal auch in diesem Markt etwas aus Deutschland kommt, was auch international wettbewerbsfähig ist. Und das, finde ich, ist dann auch eine gute Nachricht.
Also was mir ja immer auffällt, ne, ist, dass die Exasol begegnet mir meistens immer bei irgendwelchen Kunden, die auch einen ganz großen Teil an digitalen Produkten haben. Ist das jetzt Zufall? Also ist es jetzt so, dass ich halt immer genau die getroffen hatten und die hatten die Exasol auch sehr stark so im Marketing- und Analytics-Bereich und so? Kennst du da Hintergründe, warum? Erstens, stimmt meine Aussage? Ist das wirklich klassisch der Kunde von Exasol? Und Frage Nummer 2, habe ich irgendwelche Vorteile im Gegensatz? Klassiker ist ja, die Leute haben eine Oracle, die Leute haben eine SAP, die haben eine Teradata, wenn sie Einzelhändler sind und so weiter und so fort. Wo ist denn eigentlich die Nische von Exasol?
Also ich glaube, erstmal die Beobachtung stimmt. Das liegt aber gar nicht an an der Datenbank oder sowas, sondern es liegt einfach, nach meiner Meinung liegt es daran, weil viele Unternehmen in diesem Bereich der Datenbanken sich relativ langsam bewegen. Das heißt, wenn man mal eine hat, bleibt man ewig der treu. Man scheut diese Migration und das war immer schon das Problem aller analytischen Datenbanken, nicht nur von Exasol. Das heißt, sie mussten die Kunden eigentlich überzeugen, auch in diesem Teil Datenbank neu zu investieren. Und da hat man es natürlich einfacher bei neuen Unternehmen. Das sind übrigens auch viele Exasol-Kunden. Das sind eben, sag mal, junge Firmen, Startups. Und das zweite sind natürlich Firmen, die sehr digital sind im Geschäftsmodell, weil die natürlich viel schneller verstehen, dass so eine leistungsfähige Datenbanktechnologie ihnen echten Nutzen bringt und was es bringen kann. Aber die Beobachtung ist durchaus richtig.
Ja, gut, da war es darüber getrieben. Außerdem, was ich ganz spannend finde, ist ja auch, ne, die Zusammenarbeit im Frontend mit Tableau. Also so ein Klassiker, den ich immer wieder feststelle, ist eine Architektur. Ich habe Exasol und Tableau, was auch ein bisschen dadurch getrieben ist, dass Eva Mary dort ist. Die ist Exasol-Mitarbeiterin und die ist ja ein ganz großer Kopf von diesem Makeover Monday, wenn das irgendwas sagt. Sonst einfach mal Hashtag Makeover Monday. Da geht es darum, dass man sagt, okay, wie müssen Dashboards gestaltet sein? Wie kann ich sie besser machen? Kann man einreichen? Es gibt da Wettbewerbe, es gibt auch tolle Bücher. Und das Schöne war, ich habe immer gedacht, Eva Mary habe ich auf verschiedenen Konferenzen getroffen und wir verstehen uns super und es war klar, selbe Profession. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, die ist von Exasol. So, und dann fragte ich, warum bist du denn bei Exasol? Sagt sie, ja, weil sie das Frontend dort betreut. Also ich fand, das war auch ein cleverer Schachzug, eine absolute Tableau-Masterin, Zen-Masterin, wie albern die da immer heißen oder so, die haben ja so ganz Jedi-Namen so. Und dann, dass man da jemanden hat, wo man auch gleich das Frontend mit abdeckt und da setzt man teilweise, muss man ja sagen, jedenfalls wieder meine subjektive Meinung, mit Tableau. Das heißt, da wurde weitergedacht. Nicht dieses, wir sind nur eine Datenbank, sondern wir bringen auch den Mehrwert ins Frontend. Fand ich sehr gute strategische Entscheidung jetzt auf diesem regionalen Markt hier in Deutschland. Oder sie macht ja auch viel in England und so. Fand ich wirklich klasse. Fand echt eine gute Idee.
Ja, das Problem ist ja für jeden Datenbankanbieter, was verkaufe ich eigentlich? Oder wie kann ich es einem Anwender irgendwo klar machen, dass er in diese Technologie investieren muss, die man ja eigentlich nicht sieht? Und da jetzt quasi übers Frontend zu kommen, über Anwendungen zu kommen, zu zeigen, hey, wenn man so tolle Sachen machen möchte, dann profitiert man wirklich davon, wenn da eine leistungsfähige, schnelle Datenbank dahinter steht, dann ist das natürlich wirklich im Marketing, fand ich auch, eine super Idee. Und jetzt müssen wir schauen. Wir müssen natürlich erwähnen, Exasol ist erstmal agnostisch. Da kann quasi jedes Frontend drauf zugreifen.
Ja, logisch.
Und das zweite ist, Tableau baut natürlich seine Datenbank, die sie ja auch übrigens in Deutschland zugekauft haben, an der Uni München, ein Spin-off davon. Die bauen sie ja auch aus. Also die wollen vielleicht ja auch selber mehr im Datenbankbereich machen. Deshalb muss man auch mal ein bisschen sehen, wie lange das quasi diese enge Beziehung da wirklich hält. Aber wie gesagt, ich stimme dir völlig zu. Ist auf jeden Fall sinnvoll, den Nutzen einer guten, schnellen, analytischen Datenbank über die Anwendung deutlich zu machen.
Ja, und wird das jetzt haben die jetzt einfach, Herr Mark, die hast du ja gesagt, die haben ja Kohle gekriegt. So, jetzt soll es richtig nach vorne gehen. Also, was glaubst du denn jetzt? Persönliche Meinung, wird es wirklich für die Exazoll den Push geben, dass sie auch der SAP jetzt demnächst so richtig wehtun können und jetzt nicht mehr so Nischenanbieter, sondern das heißt auch die ganz großen Traditionsunternehmen, sag mal produzierendes Gewerbe, das immer klassisch SAP ist, werden die den richtigen Schnippchen schlagen können?
Warum nicht? Also sag mal, die Technologie ist gut, jetzt haben sie mehr Möglichkeiten, das in den Markt zu bringen. Nicht jeder SAP-Kunde möchte für alle Einsatzzwecke die HANA nutzen, häufig auch zum Beispiel aus Kostengründen. Also der Markt ist ja groß und häufig ist ja gerade im SAP-Umfeld so, dass es erstmal die internen, also die eigenen Anwendungen sind, wo die Technologie genutzt wird. Aber es gibt ja noch jede Menge andere Einsatzzwecke und es werden ja eigentlich sogar immer mehr. Wenn man jetzt, was ich an neue Daten aus IoT-Quellen denkt, an die ganzen Marketing-Daten, die jetzt reinkommen und so weiter. Also ich glaube, das Feld wird eher größer und dadurch ist auch die Chance gegeben.
Gut, also bleibt uns hier nur zu sagen, erster Börsengang, Glückwunsch, wir freuen uns darauf und hoffentlich viele Veranstaltungen, wo die uns das dann besser erklären, als wir es einschätzen können.
Sehen wir dann, genau.
Ja, ne? Gut, aber Veranstaltungen.
Ja, Carsten, gutes Stichwort.
Deine Bühne, sage ich mal, es gab ja zwei Veranstaltungen, da kannst du ja viel besser berichten als ich. Es gab die Digital Finance und Controlling. Und da sind wir wieder bei der SAP, SAP-Daten besser nutzen. Also zwei, ich sag mal, sehr sprechende Veranstaltungen vom Titel her. Wie war das so? Wie lief das?
Ja, das war natürlich erstmal super spannend, weil es war ja auch für uns das erste Mal Online-Veranstaltungen im größeren Stil. Wir haben schon immer Webinare gemacht, auch mit sehr viel Zuspruch, aber wir waren wie alle anderen auch natürlich jetzt plötzlich im März vor der Situation, hey, was machen wir jetzt mit unseren Veranstaltungen hier im Mai und im Juni? Und haben sie dann sehr schnell auf online umstellen können, weil ich auch, bin ich wirklich super stolz auf mein Team, dass das so schnell ging. Und wir haben ja auch bei anderen gesehen, dass es nicht so reibungslos ging, diese ganze Umstellung. Und das hat ja echt super geklappt. Was wir sagen müssen noch so als Background, wir waren echt wirklich überrascht und super positiv überrascht natürlich von der Resonanz, die wir bekommen haben. Wir hatten beim Thema Digital Finance hatten wir roundabout 750 Anmeldungen. Und bei dem SAP-Thema jetzt über 900 am Ende, was natürlich keiner so richtig wusste, ja, wie wird sowas eigentlich angenommen. Aber das auf der Seite hat super geklappt und man hat dann so halt Teilnahme von vielleicht roundabout 50%, die sich das dann quasi live anhören, aber viele dann eben im Nachgang, weil, und das kann man vielleicht auch schon mal kurz erwähnen, die Inhalte sind natürlich jetzt auch noch verfügbar. Bei der Digital Finance bauen wir tatsächlich sogar so eine Plattform eher auf, wo man sich ein Jahr lang quasi bis zur nächsten Veranstaltung informieren kann, weil wir eben auch sehr viel Softwareanbieter da haben.
Ja, das ist ja jetzt der Riesenvorteil, ne, von dem Digitalen. Also nehmen wir das Beispiel. Wir beide standen ja auch schon bei Podiumsdiskussionen vorne bei irgendeiner Veranstaltung. Das ist ja, wenn ich da nicht sitze als Teilnehmer, ist es ja für immer weg. Kann ich mir jetzt merken, etc. sowieso. Wenn ich nicht da bin, weil ich mir gerade was zu essen hole in der Podiumsdiskussion, kann ich es mir nachher nicht mehr angucken. Jetzt kann ich ganze Konferenzen in Cherrypicking mir ja nachher echt nochmal angucken, die Inhalte, die da zur Verfügung gestellt sind. Genauso wie wir jetzt hier unseren Newscast, ne, kann man sich ja auch sagen, okay, ich habe ihn jetzt nicht live mitgekriegt, was wir zukünftig vorhaben. Ich kann ihn mir halt jederzeit runterladen, nachhören oder halt auch den Podcast. Ne? Wir sind in einer neuen Welt, was Wissen und was auch Wissensspeicherung oder was wieder auch Daten angeht, die dann verfügbar sind. Ich glaube, da müssen wir auch alle mal die Chancen nutzen, zu sagen, wir nehmen uns viel mehr auf und nutzen das und bieten dann für den Kunden auch einen Mehrwert.
Absolut. Und das ist natürlich jetzt momentan so ein bisschen experimentell. Wir haben schon bei der zweiten Tagung, wo es eben um SAP ging, letztendlich, wie kann ich SAP-Daten besser nutzen mit SAP-eigenen Möglichkeiten, Werkzeugen, aber eben auch den von Drittanbietern. Da haben wir schon wieder neue Sachen umsetzen können. Aber jetzt ist natürlich eine spannende Diskussion. Also diese Digital Finance Tagung hatte vor allem im Fokus zu zeigen, Digitalisierung des Finanzbereichs. Wie funktioniert denn das wirklich? Weil das muss ja am Ende auch durch Software geschehen. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen die auch sehen. Wir wollen nicht so viel PowerPoint hier haben, sondern wir wollen auch wirklich die Lösung sehen und zwar sehr, sehr breit. Also von Planung über Konsolidierung bis allen möglichen Arten des Reportings, der Datenanalyse. Aber auch im operativen Bereich. Zum Beispiel hatten wir was zum Thema Rechnungseingangsbearbeitung, also Dinge, die auch außerhalb der klassischen BI, die aber zur Digitalisierung des Finanzbereichs dazugehören. Und da muss ich jetzt sagen, ich finde diese Software-Präsentation, finde ich in diesem Online-Format tatsächlich sogar besser als auf der Bühne. Allein zum Beispiel, weil man mehr sieht auf dem Bildschirm. Ne? Du kennst das wahrscheinlich auch, diese 10-Punkt-Software-Oberflächen, die, wenn man eben 30 Zentimeter davor sitzt, total Sinn machen, aber eben so mal 10 Meter entfernt kann das Bild kaum groß genug sein, dass man noch viel erkennen kann. Das heißt also, da finde ich sogar dieses Online-Format besser. Beim SAP-Thema andererseits haben wir uns entschieden, die Veranstaltung im Februar tatsächlich nachzuholen als Live-Veranstaltung, sage ich mal, als Veranstaltung mit Teilnehmern. Wir treffen uns da dann in Würzburg hier wieder, weil wir da auch viele Dinge haben, wo wir sagen, naja, das sind jetzt eher Workshop-artige Themen. Hier geht es jetzt schon um den Austausch von Informationen, aber auch die direkte Diskussion. Denn bei SAP, das weißt du, da geht es jetzt ja nicht nur um Software, die übrigens auch da war. Vielleicht auch ganz spannend, es gab sogar ganz, ganz neue Anbieter auf dem Markt, die erstmalig hier was gezeigt haben in Deutschland. Das war einmal Zenoptics, ein BI-Portal. Und zum anderen war das auch Pyramid Analytics, die nochmal neu starten in Deutschland. Ja. Also wir haben Software gesehen, aber wir haben natürlich auch viel Themen gehabt der Migration. Ja, also wie komme ich denn jetzt? Denn so Diskussion war auch super interessant. Ja, die SAP möchte jetzt ja alles sehr, sehr stark in die Cloud bewegen, mit SAC schon vorhin erwähnt, aber auch Data Warehouse Cloud, dem neuen Werkzeug. Und die Anwender sind natürlich ein bisschen skeptisch. Ja, die wollen das vielleicht gar nicht oder nicht so schnell und fragen sich dann, ja, was passiert denn mit meinen bestehenden? Also es gibt sehr viel Diskussionsbedarf. Und da, glaube ich, sind wir in einer Live-Veranstaltung vor Ort, sind wir noch besser aufgehoben. Also ich glaube, es geht um den Inhalt, um die Formate und dann letztendlich für die Zukunft, die nächsten Jahre, sicherlich mehr online. Aber ich glaube auch weiterhin, dass wir uns treffen werden, um solche Dinge face-to-face zu besprechen.
Also du würdest sagen, SAP, greife ich das nochmal auf, klare Cloud-Strategie, sag mal, Microsoft macht da ja gar kein Geheimnis raus. Mhm. So, die sagen das ganz klar, Cloud first. Wenn ich mit SAP-Leuten rede, weil ich kenne das ja auch noch, da gibt's noch ein altes Webby, das da irgendwo läuft und das ist ja auch nicht tot zu kriegen, ne? Und dann heißt es immer Lumira, den wird's immer geben und die Wartung gibt's auch immer und so weiter und so fort. Das sind alles klassisch keine Cloud-Produkte. Das heißt, wenn ich im Frontend jetzt, ich habe ja auch keine moderne Alternative mehr zu SAC. Mhm. Das heißt, wenn ich was Modernes haben will, muss ich ja in die Cloud. Also das heißt natürlich, SAP, die werden natürlich immer beschwichtigen und sagen und sowieso, aber du würdest auch sagen, ganz klar, Cloud-Strategie.
Ja, gibt's gar keine Frage. Also die Innovation, okay. Das heißt, alles, was an neuen Features kommt, da wo wirklich entwickelt wird, wo Ressourcen reinlaufen, das sind alles nur die Cloud-Werkzeuge. Und alles andere eben wird noch gewartet, zum Teil ist auch noch so ein bisschen weiterentwickelt, aber es ist nicht das, worauf man jetzt wirklich setzen kann, wenn man neu investiert. Übrigens noch ein Bereich, wo es auch sehr spannend ist, natürlich im Planungsbereich, weil da gibt's noch sehr leistungsfähige Werkzeuge, insbesondere das BPC. Aber auch da muss eigentlich jeder wissen, die Zukunft hier ist SAP Analytics Cloud, SAC. Und auch da finden quasi alle neuen Dinge im Bereich Planung auch damit statt. Also auch das ist da sehr, sehr klar von der Roadmap, von der Strategie her.
Ja, finde ich auch. Also ich sage ja immer wieder denselben Satz, ne? Die Leute brauchen sich nicht fragen, ne? Ob man in die Cloud geht. Die Frage ist ja nur noch, wann man in die Cloud geht. Also ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Technologie, diese Form sich nicht durchsetzt. Es wird zwangsläufig kommen. Und je früher ich mich damit beschäftige, kann ich hier wieder gute Gründe zu sagen, ich mache es erst in 8 Jahren. Wichtig ist halt nur, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, weil es wird zwangsläufig kommen und wenn die Produkthersteller einen zwingen, was will ich denn machen?
Ja, und wir haben natürlich schon heute realistischerweise ein hybrides Szenario. Das heißt, ich habe sowieso Anwendungen in der Cloud. Es gibt wahrscheinlich kaum noch jemanden, der das nicht hätte. Also spannend für die nächsten Jahre ist mit Sicherheit genau dieses Thema, ja, wie arbeitet das denn zusammen? Ja, ich habe hier irgendwo Daten, die sind on-premise, ich habe andere, die sind in irgendwelchen Cloud-Applikationen. Mhm. Ich glaube, da sind die wirklich spannenden Dinge. Und das Zweite, was wir natürlich sehen, ist das Thema Login. Also die Cloud-Anbieter, wenn ich erstmal bei einem bin, ist halt die spannende Frage, komme ich da überhaupt wieder raus? Und da muss man tatsächlich genauer hinschauen. Also das ist eine Sache, die einem durchaus dann vielleicht später echt auf die Füße fallen kann, dass man quasi irgendwo sich festlegt, aber dann auch da nicht mehr rauskommt. Übrigens vielleicht noch ein...
Kannst du das nochmal erklären? Ja. Wieso ist das so in der Cloud? Also ich kriege den Zusammenhang gerade nicht. Also warum ist es denn was anderes, als wenn ich es on-premise habe?
Naja, ich gebe ja einen Teil des Betriebs sozusagen, gebe ich ja auf. Ne? Das macht ja dann der Cloud-Anbieter für mich und das ist ja genau der große Vorteil in der ganzen Geschichte. Und dann hängt es natürlich jetzt davon ab, jetzt fange ich an, die Werkzeuge und Applikationen zu nutzen, weil wir sind ja hier auf einer anderen Ebene. Ich miete jetzt ja quasi nicht nur Rechner, ich mache ja nicht nur Infrastructure as a Service hier, sondern ich nutze ja auch die Applikation. Ja. Und jetzt ist ja dann die Frage, ja, was passiert dann? Ich muss ja sehr viel Aufwand da reinstecken. Zum Beispiel baue ich Datenmodelle, dann muss ich alles konfigurieren, dann baue ich meine Reports und so weiter. Das heißt also, ich stecke ja sehr viel Aufwand rein. Und dann ist die spannende Frage, kann ich das dann so auch transportieren, wenn ich jetzt mal irgendwann entscheiden möchte, zum Beispiel, willkürliches Beispiel, ich möchte jetzt mal aus der Amazon Cloud raus und zu Microsoft zum Beispiel. Ne? Und ja. Da muss man tatsächlich genauer hingucken, weil vieles lässt sich eben nicht so einfach transportieren. Und wenn natürlich ich das alles neu bauen müsste in der neuen Cloud, dann lohnt sich sowas nicht. Ja? Und das ist ja dann, das würden wir Login nennen. Das muss gar nicht also technisch Hard Login sein, nach dem Motto, meine Daten sind jetzt da gekapselt, ich komme nicht mehr ran oder sowas, sondern es ist eher die Frage, ja, wie einfach ist das, wie offen ist das, komme ich mit anderen Sachen ran? Oder ist es am Ende nicht so, dass ich dann immer einen großen Vorteil habe, wenn ich die Werkzeuge des Anbieters benutze, weil die einfach besser zusammenarbeiten, weil es einfach viel weniger Aufwand ist. Und ich dann aber natürlich irgendwo ein bisschen in seinen Händen bin, weil wenn er dann irgendwann mal anfängt, die Preise zu erhöhen und ich komme da nicht mehr raus, dann habe ich eben genau das Problem, was ich nicht haben möchte.
Ja, also ein gutes Beispiel. Also ich versuche das mal zu übersetzen, ne, für Leute, die da gar nicht irgendwie tech-affin sind etc., aber vielleicht dieses Problemfall kennen. Mhm. Es gibt bei, wenn ich mir einen Film kaufe, kann ich das über Apple machen oder über Amazon. So, kaufe ich mir einfach einen Film. Mhm. So, jetzt geht man halt dahin und nimmt den einen Film da, den anderen Film da. Was jetzt bei mir passiert ist, weil ich sehr Apple-lastig bin, weil auf Reisen habe ich Apple-Geräte so weiter und so fort, ne? Und habe auch ein Apple-TV zu Hause. Das bedeutet halt, ich kaufe alle meine Sachen immer über Apple, mhm. damit ich die Filme dort sehe, also über den iTunes-Store. Mhm. Die laufen aber nicht auf den anderen Devices oder mit meinem Amazon-Account, wenn ich dann reingehe und das mache. Führt dazu, dass ich einige Filme dann bei Amazon habe und andere habe ich dann bei iTunes. Und genau dieses Dilemma habe ich, wenn ich verschiedene Dienste nutze, immer das Beste mache, es bearbeitet nicht alles dann immer zusammen. Und wenn ich eins komplett vollstelle, habe ich diesen riesen Umzug nachher. Ne? Nach dem Motto, muss ich mir alles wieder ziehen, alles wieder neu aufbauen, alles machen. Und das meinst du mit dieser Kapselung, ne?
Ja, genau.
Dass man da so drin ist.
Man ist dann drin und es wird mal schwer, wieder rauszukommen. Ich hatte übrigens gestern gerade ein super interessantes Gespräch mit der Google Cloud Geschäftsführerin in Deutschland, Annette Meyer. Und ja. Google ist ja so ein bisschen hier in einer interessanten Situation, was sie so ja gar nicht kennen. Sie sind ja ein bisschen hinten dran, ne? Also das heißt, Amazon und Microsoft sind wirklich die großen Player in dem Markt. Und deshalb setzt zum Beispiel Google ganz, ganz stark auf genau dieses Thema, dass sie jetzt sagen, ja, wir unterstützen wirklich gut und auch aktiv diese Multi-Cloud-Szenarien, so heißt das, ne? Dass ich ja tatsächlich das auch verbinden kann. Und ich finde es in dem Sinne auch, sag mal, clever und auch wahrscheinlich sinnvoll, weil was will ich machen in so einem Markt, wo so zwei riesige Platzhirsche sind und ich komme sozusagen von hinten. Aber sie sagen eben sehr, sehr aktiv, dass genau das auch ein Mehrwert ist von ihnen im Unterschied zu den anderen.
Also, na, das sehe ich halt auch so. Google war aber ja schon immer so aufgestellt, ne? Also Microsoft hat sich in letzter Zeit auch immer weiter geöffnet, muss man ja auch sagen. Ne? Also geht ja auch sehr, sehr viel. Also die kooperieren da ja schon. Mhm. Also sehr viel besser geworden, als wenn ich 10 Jahre zurückdenke, wie getrennt das alles war. Ne? Aber wenn Google halt natürlich sich jetzt so völlig frei hinstellt, Riesenchance. Vor allem bei der Differenzierung.
Ja, genau.
Bin ich mal gespannt. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Auch können wir kurz abhandeln, finde ich aber trotzdem in Top News. Fand ich nämlich relativ cool. Also ich bin ja viel auf LinkedIn unterwegs, ne? Und habe gesehen, es gibt jetzt eine Library von TensorFlow, frei verfügbar, kann man sich runterladen. Da geht es um Gesichtserkennung. Mhm. Und das Spannende war, der konnte sofort erkennen, hat der jetzt eine Maske auf oder nicht, konnte trotzdem noch die Identität erkennen.
Ja.
Also das fand ich eigentlich einfach spannend, ne? Also jetzt gar nicht, ich will gar nicht auf die moralische Geschichte, werden hier Leute überwacht, ob sie eine Maske tragen oder nicht, ne? Da will ich gar nicht drauf hin. Ich fand nur die technische Möglichkeit und wie schnell es jetzt ging, wie die Daten auch danach kommen, dass ich Gesichtserkennung anhand anderer Faktoren, ich glaube, du sagtest das mal, die Mundwinkel sind eigentlich entscheidend,
ja.
Dass ich es auch anscheinend nur über die Augen steuern kann.
Ja, und das ist wirklich interessant. Ne? Also ich hatte immer, so wie ich das verstanden habe, wie Gesichtserkennung funktioniert, geht es letztendlich, dass eben gewisse Punkte genommen werden vom Gesicht. Also ich glaube, die äußeren Augen, ich glaube, die Nase und auch die Mundwinkel spielten eine Rolle, dachte ich immer. Und quasi dieses geometrische Objekt, was sich dann auftut, das ist tatsächlich dann einmalig und so kann ich dann ein Gesicht erkennen. Und jetzt ist ja quasi der Mund-Nasen-Partie ist ja komplett weg. Und dass das jetzt noch funktioniert, ist wirklich erstaunlich, wenn es wirklich funktioniert, aber es scheint ja erstmal so
ja,
zu sein.
Ja, das ist die Frage. Also, um es kurz einzuordnen, ja. Es ist eine Social-Media-Post, es ist da auch gezeigt, wie einer da steht, mit vor der Kamera und so weiter und so fort. Es ist eine offene Library, wer das gerne machen möchte, ne, AI-Spezialist ist, sich das mal angucken möchte, gerne, ob das funktioniert und so weiter und so fort, ne. Also ich denke da zum Beispiel hier an Axel Springern, unseren gemeinsamen Kollegen, der hat bestimmt seine helle Freude daran, der Tetran, sowas mal auszuprobieren. Ne? Aber bitte die Meldung einfach mal mitnehmen. Haben wir aufgeschnappt, wollten wir hier mal aus aktuellem Anlass, was so anscheinend technisch möglich ist, mal mit aufnehmen. Aber ist halt definitiv nicht von uns geprüft. Also keine Quellenkritik unterzogen oder so.
Absolut, genau. Also das ist natürlich ein spannendes Thema. Vielleicht doch noch eine Ergänzung dazu. Was ich jetzt in letzter Zeit so gesehen und gelesen habe, ist natürlich so, dass tatsächlich versucht wird, diese Erkennung einer Person noch an anderen Faktoren auch festzumachen. Und gerade bei den Überwachungskameras ist es so, dass sie zum Beispiel den Gang einer Person jetzt auch auswerten. Und scheinbar ist man da auch recht einzigartig. Ne? Das heißt also, dieser Versuch, den Menschen zu erkennen, wird jetzt nicht nur aufs Gesicht bezogen, sondern auch mit anderen Faktoren. Und das gibt's, habe ich gelesen, aus China natürlich, aber auch aus den USA, wo es militärisch wohl schon eingesetzt wird, dass man eben dann aus den Drohnen-Videos quasi anhand, auch wenn man das Gesicht quasi gar nicht sehen kann, anhand des Ganges jetzt schon wieder Menschen identifizieren kann oder das zumindest scheinbar erfolgreich einsetzen kann. Also das ist natürlich schon ein Thema, was uns weiter bewegen wird, grundsätzlich.
Ja, und wie es halt ist, ne? Fortschritt birgt Risiken, aber hat auch vielleicht ganz, ganz große Vorteile. Aber dafür sind wir beide nicht da, um das zu beurteilen. Das müssen andere Menschen machen.
Ja, da will ich nochmal kurz einhaken, Andreas. Also natürlich können wir es nicht in so einem Newscast hier aufgreifen um aller Größe, aber das bewegt uns natürlich schon. Also ich möchte nur erwähnen, dass wir auf dem Data Festival, was jetzt im September wiederkommt, mache ich zum Beispiel eine Podiumsdiskussion zum Thema Datenethik. Weil genau natürlich das Thema ist, wo wir auch, wenn wir ein bisschen weiterdenken, ja überlegen, ob wir uns da nicht gerade hier in Europa oder in Deutschland auch positionieren könnten. Ne? Dass wir eben sagen, ja, wir haben eine andere Vorstellung davon, was man mit der Technologie eigentlich machen kann und sollte. Und also kann durchaus auch einen interessanten allgemeinen Faktor haben Richtung Wettbewerb und wie wir uns aufstellen. Aber natürlich ziehen wir uns da nicht raus aus der Diskussion, sondern gestalten sie mit, weil das schon einer der spannenden Themen für uns ist.
Okay, finde ich total spannend, weil aus folgendem Grund, jemanden, den ich sehr schätze und den ich auch als absoluten AI-Spezialisten sehe, Dr. Carsten Mönning von Bertelsmann, der jetzt demnächst hier auch in dem Podcast mal ein bisschen was dazu erzählen wird, wie sieht das denn so aus, der sagt immer, ganz ehrlich, Freunde, der Zug, was AI angeht, ist in China und in den USA schon längst abgefahren. Das holt Europa niemals mehr ein, wenn das in so eine globale Sicht annimmt. Er sagt, was können wir Europäer vielleicht gut? Das ist die Ethik. Das heißt, dort zu forschen, dort zu überlegen, das einzuordnen, Regeln nutzbar zu machen für die gesellschaftlich wichtige Sache, das ist die große Lücke, die sich gerade auftut. Und da sagt er immer wieder, da sieht er die größte Chance an den Universitäten hier zu Lande, um das zu machen. Also ich wollte es gar nicht abtun, das Thema. Ich war nur überrascht. Oh, guck mal, Carsten ist da auch so nah dran. Hatte ich jetzt einfach vorurteilig nicht erwartet. Deswegen, ich freue mich umso mehr.
Alles klar.
Und als Geisteswissenschaftler ja eh. Also
sehr gut.
Bin ich ja der Erste am vordersten Front.
Sehr gut. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken.
Es war klar, Carsten. Es war klar, dass wenn wir sowas machen, dass wir auf die Uhr gucken müssen.
Aber wir haben noch.
Aber nichtsdestotrotz.
Eine News haben wir noch, wo wir gesagt haben, das macht die Top 5. Wir haben gesagt, wir wollen 5 ringen. Und zwar, natürlich kommen auch wir nicht ums Thema Corona rum. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ja dieses tolle Panel, das heißt, wir machen ja viel Marktforschung von der BARC aus und wir haben uns gedacht, so lass uns doch mal spontan ad hoc Leute befragen, was eigentlich jetzt Corona für eine Auswirkung auf ihre konkrete Situation im Data- und Analytics-Bereich im Unternehmen hat oder für Data and Analytics im Unternehmen. Mhm. Und die Ergebnisse fand ich spannend. Das waren nur 5-6 Fragen. Aber letztendlich haben wir 700 Teilnehmer gefunden, weltweit. Also es ist wieder eine globale Studie geworden. Man kann auch so ein paar Unterschiede erkennen zwischen Regionen.
Okay.
Und was mich selber überrascht hat, war, dass doch die Auswirkungen recht massiv sind. Also so wie eigentlich die ganze Wirtschaft massiv getroffen wird, hat es auch im Data Analytics Bereich durchaus, sag mal, Konsequenzen, massive Konsequenzen. Vielleicht mal ein paar Beispiele, ein paar Ergebnisse. Also die ungefähr die Hälfte der Unternehmen, die wir da befragt haben, sagt, ja, wir haben Themen in der Beschäftigung. Das heißt, wir müssen Kurzarbeit machen. Das heißt, wir haben Änderungen so im Staffing-Level und nur ganz, ganz wenige haben uns eingestellt, verständlicherweise. Also das ist so eine echte Herausforderung für die. Und aber jetzt nochmal interessant, 56% der Unternehmen haben gesagt, sie haben Projekte gestoppt oder verzögert. Also mehr als die Hälfte, kann jetzt so nicht weiterarbeiten aktuell, wie sie eigentlich wollten, und mussten quasi hier doch dann quasi die normale Agenda wirklich massiv einschränken. Denn 72% haben gesagt, sie mussten viele neue Anforderungen umsetzen. Und dann war hier wirklich, das meiste war eben im Bereich neue Reports erstellen, neue Daten für Analysen bereitstellen und aber vielleicht auch bestehende Dinge anpassen. Auch Forecasts und Szenarienbildung war natürlich hoch auf der Liste und externe Daten, also neue Datenquellen auch zu erschließen, natürlich alles kurzfristig. Also man hat hier viel gesehen. Vielleicht dann haben wir noch eine Frage gestellt, die für auch noch interessant ist. Wir hatten weniger als 40%, die gesagt haben, wir waren eigentlich gut aufgestellt, um diese Krise zu meistern. Und da haben wir nachgefragt, ja, was waren dann die Probleme? Was hätte man vorher vielleicht schon besser machen können, damit ihr jetzt besser durch die Krise gekommen wärt?
Ich weiß es.
Ja.
Ich weiß es.
Erzähl.
Datenqualität.
Der Klassiker, ne? Kam auch hier wieder auf Nummer eins. Also schon bedenklich. Was aber interessant war, es war eine ganze Reihe von Themen, ne? Von eben datenbezogenen Themen, organisatorischen Themen. Das heißt, es war jetzt nicht so das eine Thema nach dem Motto, okay, fix die Datenqualität, was übrigens sowieso schwierig ist, aber das war immer ein Thema für den ganzen Podcast. Aber es ist nicht nur so ein Thema, sondern es sind eine ganze breite Maßnahmen, die man eigentlich treffen muss. Und da würde ich auch nur verweisen, dann vielleicht auf die Studie da mal reinzugucken. Da sieht man das. Es gibt auch eine positive Nachricht. Wir haben eigentlich nur negative, ne? Also Riesenbeeinflussung für die und negative Beeinflussung für Data und Analytics. Es gibt aber eine positive. Als Ausblick sagen die meisten Teilnehmer zum einen, diese Krise wird helfen, den Wert von Data und Analytics nochmal deutlich zu machen, weil man natürlich jetzt versteht, hey, was ist so kurzfristige Transparenz über das Geschehen zum Beispiel wirklich wert, gerade in solchen Situationen. Und das Zweite ist, sie sagen, die Transformation zum datengetriebenen Unternehmen wird sich beschleunigen. Also dadurch, dass wir jetzt erkennen, was für einen Wert wir eigentlich da haben in Data und Analytics. Und dann haben wir wenigstens so eine kleine positive Nachricht, neben natürlich bei Corona gibt es ja eigentlich nur negative insgesamt. Ja?
Eben. Und wer das nochmal ein bisschen nachhören möchte und ein bisschen mehr reinhören möchte, wir haben das auch angerissen, allerdings noch mit weniger Teilnehmern damals. Mhm. In der Folge, wo du im BI or Die Podcast warst, da haben wir das auch nochmal besprochen. Ja. Da nochmal der Hinweis, wer Lust hat, da nochmal ein bisschen reinzuhören, kann das gerne machen. Einfach Carsten Bange bei BI or Die irgendwo eingeben und dann findet man das auch sofort. Nicht der Newscast, das ist dann der Podcast, wo Carsten zu Gast war und nicht wie hier Moderator. So, du hast es schon gesagt, mit Blick auf die Uhr, jetzt schnelle News noch, zack, 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 weg. Die wir sagen, die wollen wir gerne erwähnen, aber waren wir nicht thematisch aufgrund der Zeit, handeln wir die jetzt nicht komplett ab. Studien, Carsten, du machst noch mehr Studien.
Ja, was wir vielleicht erwähnen sollten, wir haben den Planning Survey dieses Jahr, diesjährigen Planning Survey veröffentlicht. Mehr als 1400 Anwender von Planungssoftware haben da ihr Feedback gegeben. Also wie immer super interessant zu verstehen, wie Anwender eigentlich Software nutzen. Und gerade diese Woche veröffentlicht worden der Bark Score für Enterprise BI Platforms, also die BI Plattformen. Das Bark Score ist quasi unsere Bewertung, nicht das Kundenfeedback, das berücksichtigt natürlich auch, aber es ist quasi die Analysteneinschätzung. Und da haben wir natürlich die großen Anbieter drin, aber es gibt ja inzwischen auch viele der kleineren, die sich auch auf die Reise gemacht haben, Plattformen zu entwickeln. Also was ist eine Plattform? Sie hat vor allem breite Funktionalität, sowohl Richtung Anwendung hin, also auch zum Beispiel inklusive eben Advanced Analytics inzwischen. Also nicht nur singulär nur ein Dashboarding-Tool oder ein Reporting-Tool. Und was wir natürlich auch sehen, ist das ganze Datenmanagement-Thema. Auch da gibt es Fortschritte, weil wir zum Beispiel auch der ganze Bereich Data Preparation, Datenintegration, der wird ja auch immer wichtiger, auch den zum Beispiel für Fachanwender zu öffnen. Auch das sind Sachen, die wir bewertet haben. Und da gibt es natürlich dann auch, sagen wir, glaube ich, viele interessante Ergebnisse. Also da kann man reinschauen.
Aber es macht immer Spaß, dich mit dir zu unterhalten, weil in unserer Dashboard Week, wie wir sie jetzt nennen, die wir anbieten, die auch digital durchgeführt wird, bieten wir auch Data Preparation genau für Fachabteilungen an, weil wir merken, da ist die Nachfrage, das können wir schon von eh und je und machen das und sagen, wie sind denn da mal die ersten Schritte? Deswegen sage ich auch, Data Preparation für uns wieder haken, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Hat sich schon wieder gelohnt, Carsten. Hätten wir vorher drüber reden müssen. So, sonst ist die große News, es gibt diesen Monat kaum Veranstaltungen, also den kommenden Monat ne? Woran liegt das denn?
Ja, natürlich an der Sommerzeit, denke ich mal. Aber dafür gab es ja in den vergangenen Wochen auch umso mehr. Also ich fand es Wahnsinn. Alle sind ja letztendlich auf Online-Formate umgestiegen, notgedrungen. Aber was hatten wir alles für ein Informationsangebot? Unglaublich. Ja? Also wir hatten diese Großveranstaltungen, Sapphire, SAS hat seine Jahreskonferenz gemacht, Board, TDWI war und so weiter und so weiter. Also es gab aus meiner Sicht ein unglaubliches Angebot jetzt in den letzten Wochen, was natürlich toll ist. Und am meisten überrascht hat mich tatsächlich, tatsächlich Celonis, wird vielleicht gar nicht jeder kennen, das ist ein Process Mining Anbieter aus Deutschland und auch ein Segment, wo wir aus Deutschland marktführende Software in die Welt exportieren, was ja immer mal auch erwähnenswert ist. Die hatten auch ihre Jahreskonferenz, hatten die eigentlich in München gemacht, und die hatten online, haben sie berichtet, 16.000 Anmeldungen, also Registrierungen. 7.000 davon waren dann live dabei. Aber ich finde, sag mal, beeindruckende Zahlen, Wahnsinn. Und zeigt aber auch, wie stark dieses Thema auf Process Mining eigentlich gerade resoniert. Ja? Also was für eine Rückmeldung es da gibt. Aber das fand ich eine der beeindruckenden Zahlen der letzten Woche.
Ja, was ich krass fand, war, ne, wir sagen digitale Formate, Podcasts gibt's immer wieder, ne, nicht nur unsere, sondern halt auch von anderen Leuten, möchte ich ganz dringend kurz empfehlen. Also, wer sagt, er möchte noch einen richtig guten Podcast hören, es war Kai bei Bertelsmann zu Gast in der AI Expert Group und hat dort mal erzählt, wie Datenvisualisierung beitragen kann, um gut mit künstlicher Intelligenz zu visualisieren. Gute Dashboards, gute Initiativen. Ich hatte ehrlich gesagt, war sehr emotional, weil es auch so ein Rückblick der letzten 5 Jahre war, wie wir mit Bertelsmann zusammengearbeitet haben, was da alles so war. Das war ein sehr schöner Podcast, ist englischsprachig. Vielleicht hört es dann auch der eine oder andere nochmal lieber oder mag das weiterleiten. Das ist der Podcast, ne? Auf BI Scout wird das nochmal verlinkt, auf unserer Seite www.reportingimpulse.rick wird es verlinkt, und sonst kann man es bei Apple und bei Spotify etc. auch überall finden. Wo wir den Thema Podcast sind, Micky Jug und Jürgen Feist haben zu einem gemacht. Wir hatten heute das Thema schon IBCS mit Highchart. Mhm. Die haben einen ganz netten Podcast gemacht unter dem Label Brand New Visualization Language. Also muss man sagen, für die Amerikaner ist das Brand New, für uns ein alter Hut. Mhm. Da haben die wirklich einen schönen Podcast gemacht, auch die Unterschiede. Micky Jug, wer sie nicht kennt, das lohnt sich da mal reinzuhören. Sehr amerikanisch, sehr, sehr, sehr agil, macht wirklich Spaß, der Frau zuzuhören. Und ganz zum Schluss, ne, ich sag auch jetzt, was wir hier gerade versuchen, machen, tun. Podcast wird auch immer mehr so werden, dass man es auch visuell gucken kann, wie uns beide jetzt nachher im Nachgang auch auf YouTube oder auf BI Scout oder auf unserer Seite. Und sonst haben wir noch 2, 3 sonstige News. Was passiert? Die Corona-App ist gestartet. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, ich hatte gewitzelt. Ich hatte gesagt, ey, man gibt die Corona-App der SAP und der Telekom, und hatte dann gesagt, hatte niemand vom Berliner Flughafen Zeit. So, dass es so gut lief und dass es so gut gemacht wurde, Kompliment, und wie schnell es vor allen Dingen auf den Markt kam, fand ich erstaunlich. Ich hatte da mit einer Katastrophe gerechnet und wurde eines Besseren belehrt. Da sieht man mal wieder, wenn man möchte, kann man anscheinend auch. So, fand ich also sehr, sehr spannend. Und da hast du gesagt, du hast noch was von SAS und von der SAP, ne? Die Start-up-Geschichte bei der SAP fand ich noch ganz spannend.
Ja, im Corona-Kontext, wo du gerade dabei bist, SAS hat eine kostenfreie Applikation bereitgestellt, die vor allem Textanalyse anbietet, und sagen halt, es gibt inzwischen, was mich überrascht hat, auch mehr als 50.000 Dokumente zu dem Thema, also Forschungsergebnisse aus der ganzen Welt, von allen möglichen Institutionen. Und natürlich kann man dann einen Beitrag dazu leisten, die durchsuchbar zu machen, Dinge zu finden, die zu vernetzen etc. Also fand ich eine gute Initiative von SAS. Und mal noch ein Thema für junge Unternehmen. Es gibt von SAP, gibt es verschiedene Firmen, wo sie auch Kapitalbeteiligung machen. Eine heißt SAP.io. Die machen die Frühphasendinge, also für ganz, ganz junge Unternehmen. Und die haben jetzt ein Akzeleratorprogramm in Berlin auf die Beine gestellt. Und da ist die Bewerbungsfrist am 15. Juli. Und mir hat das ganz gut gefallen, weil die Bedingungen sind eigentlich aus meiner Sicht, was ich bisher sehen konnte, sehr gut. Das heißt also, es gibt keine Pflichtbeteiligung, die eingegangen wird oder Ähnliches, wie bei anderen Akzeleratorenprogrammen. Mhm. Das heißt also, es scheint erstmal so zu sein, dass die SAP wirklich unterstützt, oder dieser Venture-Arm der SAP. Das heißt, man hat da so ein Akzeleratorprogramm, das kann man sich so vorstellen, man kommt da eben hin, man kriegt Unterstützung durch Mentoren zum Beispiel, man kriegt Zugang zu dem SAP-Netzwerk, also auch zu SAP-Kunden, kann da also seine junge Lösung vorstellen und auch weiterentwickeln in der Zeit, und man wird quasi dann wirklich ein bisschen unterstützt bei der Sache. Und ich fand es eine interessante Sache, und wenn dann ein junges Unternehmen ist und sich irgendwie denkt, im Enterprise-Software-Umfeld, da kann ich doch was machen, oder ich kann SAP-Kunden was Interessantes, Ergänzendes anbieten, glaube ich, ist das ein Blick wert.
Ja, ich finde es auch ganz spannend, weil du sagtest, es hat sich ein bisschen geändert. Vor 6 Jahren war das für Kai und mich ja auch eine Frage, aber das waren wirklich so gefühlte Knebelverträge, wo man so gesagt hat, ist es das denn wirklich wert? Oder es war wirklich so eher, ich rekrutiere selbstständige Unternehmer, dass sie nachher bei mir arbeiten. Wir haben uns da bewusst gegen entschieden. das macht für mich auch hier einen sehr guten Eindruck und auch, dass man sagt, ja, es geht halt mehr zusammen und wir profitieren alle und wie das aufgesetzt ist, hat mir auch extrem gut gefallen, aber ich habe es auch nur ganz kurz gesichtet, finde es aber hochgradig spannend.
Ja, also Deadline ist der 15.07., muss also Gas geben, wenn das interessant ist, und zum Thema junge Unternehmen vielleicht noch ein Hinweis, der Bark Startup Award, der dann im November verliehen wird, ist jetzt auch in der Bewerbungsphase, also wer da sich prämieren lassen möchte, zumindest sich der Jury stellen möchte, der kann das über die Bark Webseite jetzt machen und sich da auch bewerben. Genauso übrigens, das ist eine Info für die Unternehmen, die hier zuhören, wir haben auch einen Best Practice Award mit großer Beliebtheit schon seit vielen, vielen Jahren. Wer also denkt, dass er im Unternehmen eine gute BI-Lösung gebaut hat, dann kann man sich da wirklich bewerben und, glaube ich, profitiert auch von diesem Prozess der Bewerbung. Auch am Ende kann man es zeigen auf einer Konferenz von uns und nimmt vielleicht dann auch einen Preis mit nach Hause, also auch so ein bisschen die Bestätigung für die tolle Arbeit, die man im Unternehmen geleistet hat, nochmal von außen.
Ja, Mensch, und zum Schluss, Carsten, die neue Power BI Map müssen wir noch, von Bark müssen wir noch vorstellen, weil, warum müssen wir das vorstellen? Also warum musst du zwei, drei Worte zu sagen? Wir sind da auch drin.
Ja, genau. Ja. Also was machen wir hier? Wir sehen, der Power BI Markt ist wahnsinnig groß. Es gibt ein riesiges Ökosystem. Ja. Es gibt so Add-in-Lösungen, ja, so einzelne Grafikkomponenten. Ein bisschen, aber es gibt ganze Applikationen, die auf Power BI aufgebaut sind. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel. Und dann gibt es einen riesigen Dienstleistungsmarkt. Also weltweit mehrere tausend Beratungshäuser, die Dienstleistungen dem Umfeld anbieten. Und jetzt ist es so, wenn man da mal etwas sucht und versucht, das auf der Microsoft-Seite zu finden, dann ist man wirklich verlassen. Das ist ein riesiger Graus. Deshalb haben wir gesagt, das muss besser gehen, weil wir sehen die Nachfrage und deshalb haben wir das sehr, aus unserer Sicht sehr interessant, sehr gut aufgebaut. Zum einen qualitativ im Sinne der Daten, also wir checken das auch, dass das auch Sinn macht und nicht wie auf der im Microsoft-Partnerverzeichnis, ja, wo man dann nach Partnern in Deutschland sucht und bekommt die aus der ganzen Welt angeboten und sowas. Also Datenqualität ist ein Thema und dann geht es uns aber auch um das ganze Thema visuelle Navigation. Also wie kann ich denn was finden? Und da haben wir uns, glaube ich, was wirklich Tolles einfallen lassen. Und ich möchte also nur ein bisschen Appetit machen, da vielleicht mal, oder Hunger machen, das vielleicht mal sich anzugucken, weil ich glaube, dass uns wirklich was Tolles gelungen. Und wer sich eben in diesem Ökosystem da interessiert, wissen will, wen gibt es da, der findet damit von uns dann eine ganz tolle Ressource, um letztendlich eben Software zu finden, ergänzende Software, Applikationen oder eben auch Dienstleister.
Also alle, die jetzt zuhören, einfach mal gucken, wie man da am besten Reporting-Impulse findet. Mhm. Da kann man es überprüfen, ob die Navigation wirklich gut funktioniert und vielleicht nicht direkt Reporting-Impulse eingeben. So, Carsten, wir sind am Ende. Ja. Hat Spaß gemacht, war die erste Folge von unserem Newscast.
Absolut. Also es war wirklich toll. Also wir werden es wahrscheinlich weitermachen, aber mich würde jetzt auch das Feedback der Hörer und Leser interessieren. Also da wäre es toll, wenn wir Feedback bekommen könnten. Möchte ich nur alle zu auffordern, dass wir dieses Format dann auch weitermachen oder anpassen, wie es gewünscht wird.
Genau, also wir bedanken uns hier bei mittlerweile 2129 Abonnenten. Sag ich mal, wenn wir eine gute Rate haben, würden jetzt ein paar sich mal bei uns melden und sagen, wie fandst du das neue Format oder wie macht man das und was kann man anders machen oder welche News hättet ihr denn gerne, die wir hier mal besprechen? Also es ist jetzt gar nicht so, dass wir sagen, wir müssen die 5 News aussuchen. Ja. Wenn jetzt hier 5 Leute sagen, sie schicken uns News und die sollen wir nur einordnen, unsere Meinung dazu sagen, gerne, kein Problem. Gerne über LinkedIn, gerne über die Bark-Geschichte, gerne überall, wie ihr uns erreicht. Wir arbeiten da eng zusammen, geht auch immer super über Reporting-Impulse. Und ansonsten würden wir sagen, gut durch den nächsten Monat kommen. Wir hören uns dann in einem Monat, dem ersten Freitag im Monat wieder. Ja. Und es ist immer daran zu erkennen, dass wenn man BI or Die eingibt, wird man es immer sehen, das Rote wird immer diese News-Geschichte sein. Am besten natürlich alles anhören, aber sonst, wenn man die News-Geschichte möchte, die kommt einmal im Monat rot gekennzeichnet. Es werden 2 Männchen sein und dann hat nämlich Carsten auch ein Reporting-Impulse. Männchen, wer das von uns kennt, der weiß Bescheid. Und insofern würde ich schon mal Tschüss sagen. Normalerweise sage ich immer, der Gast hat die letzten Worte. Das geht jetzt in dem Moment nicht, weil du bist ja jetzt mit Moderator und Initiator. Insofern hast du jetzt das letzte Wort. Beim nächsten Mal nehme ich es dann.
Genau.
Ciao, Carsten. Lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke, Andreas. Und nochmal danke an alle Zuhörer. Und wir sehen und hören uns dann wieder am 7. August. Bis dahin.
Jo, ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung.
Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.